Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Warum sollen Volkshochschulkurse demnächst vielleicht besteuert werden? Dazu gleich ein Streitgespräch. Außerdem schauen wir in die USA, wo in einigen Bundesstaaten mehr Schulpsychologen eingesetzt werden sollen, um Amokläufe zu verhindern. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Regina Brinkmann. Hallo. Manchmal dauert es ja ein bisschen, bis die Wucht und Wirkung eines möglichen Gesetzes in der Öffentlichkeit ankommt. Bei dem Entwurf zur Besteuerung von Volkshochschulkursen ist das zum Beispiel so. Der war Ende Juli vor der Sommerpause also im Kabinett und schlägt jetzt immer mehr und höhere Wellen. Denn der Gesetzesentwurf sieht vor, dass künftig nur noch solche VHS-Kurse von der Umsatzsteuer befreit sind, die zum Beispiel beruflich unmittelbar verwertbar sind. Alle anderen Bildungsangebote, die durch dieses Raster fallen würden, durch einen Umsatzsteueraufschlag von 19% teurer werden, so die Befürchtung. Über die umstrittenen Pläne der Bundesregierung habe ich vor dieser Sendung mit Doro Moritz, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, und mit Astrid Mannes gesprochen. Sie ist im Bundestag Mitglied im Ausschuss für Bildung und Forschung. Und ich wollte zunächst von Frau Mannes wissen, warum die Bundesregierung bestimmte Bildungsangebote der VHS künftig besteuern will.
Die Bundesregierung möchte das gar nicht, sondern wir befinden uns hier im Europarecht. Das heißt, es gibt Änderungsbedarf dahingehend, dass eine entsprechende Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesfinanzhofs umgesetzt werden müssen. Also es geht um den Entwurf des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften. Da ist der Bildungsbereich nur ein kleiner Part. Und wir sind hier im Europarecht in einem Bereich, wo das gemeinschaftliche Recht von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden muss. Das ist verbindlich. Und von daher geht es gar nicht darum, dass die Bundesregierung sich da etwas ausgedacht hat, sondern es geht darum, wie können wir Europarecht umsetzen. Und wir möchten es eigentlich ja so umsetzen, dass sich die Bildungsangebote eben nicht verteuern. Wir gucken ja gerade, was gibt es für Möglichkeiten, die Bildung weiter zu stärken. Das ist uns als Union ein ganz großes Anliegen. Wie können wir praktisch die Angebote nicht verteuern und damit attraktiv halten und gleichzeitig europarechtskonform sein? Den Weg erarbeiten wir gerade.
Nun berufen Sie sich auf EU-rechtliche Vorgaben. Laut Volkshochschulverband gibt es aber gar keine Hinweise darauf, dass die EU an die Bundesregierung herangetreten sei, das Gesetz entsprechend zu ändern.
Gut, ich kann nur sagen, was uns halt die Finanzrechtler sagen. Und wie gesagt, es gibt diese ergangene Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes.
Aber den Volkshochschulverband betrifft es ja unmittelbar. Der wird sich ja schon auch mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Also wie kommt es dann zu dieser unterschiedlichen Auslegung?
Das ist auch unsere Position, dass wir die Notwendigkeit aufgrund der EU-Rechtsprechung nicht sehen. Und Frau Mannes, Sie haben ja selber darauf hingewiesen, wie bedeutend die Bildung ist.
Genau.
Es ist sehr kritisch zu bewerten, wenn nur noch das beruflich direkt verwertbare Lernen als Nutzen steuerlich weniger belastet werden soll. Wir sind politisch, gesellschaftspolitisch in einer Situation, wo wir ja das lebenslange Lernen massiv unterstützen wollen und müssen, wo wir die politischen Tendenzen haben mit Rechtspopulismus, Rassismus, wo wir kulturelle Bildung ja auch unterstützen wollen. Betroffen wäre ja sogar die musikalische Früherziehung, wo Eltern ihre Kinder fördern. Und wenn es eine Grundlage gäbe, auf europäischem Recht fußend, müsste ein Weg gefunden werden, wie dies ausgeglichen werden kann.
Denn ja, genau. Wie könnte das denn aussehen, Frau Mannes?
Genau, da sind wir ja gerade dran. Wir versuchen ja im Prinzip die bisherige Regelung beizubehalten, also im Prinzip die Steuerfreiheit für die Bildungsangebote, das ist ja im Prinzip unsere Linie, wo wir halt jetzt die Details für die Umsetzung erarbeiten und gucken, dass wir das rausnehmen können aus diesen europarechtlichen Vorgaben. Es gibt da offensichtlich auch Spielräume. Das ist jetzt eine Frage der Finanzexperten, das auszutüfteln und das juristisch dann auch nochmal einwandfrei abzuklopfen. Aber wir Bildungspolitiker und auch die Politiker vom Bereich Arbeit und Soziales, wir sind uns da einig und wir haben ja auch gerade eine nationale Weiterbildungsstrategie auf den Weg gebracht und gerade die Volkshochschulen, die sind uns unglaublich wichtig.
Aber Frau Mannes, wenn am Ende des Tages doch der Kurs für irgendein Bildungsangebot, was nicht beruflich verwertbar ist, sage ich mal, teurer ist, dann wird das Menschen mit geringem Einkommen, die ohnehin vielleicht überlegen müssen, ob sie sich einen Kurs leisten können, noch mehr abschrecken.
Richtig, deshalb sind wir auch nicht dafür. Deshalb gucken wir auch, dass wir im Prinzip unsere Politik weiterfahren, dass alle Weiterbildungsangebote, nicht nur die beruflichen, sondern alle wohnortnah und preiswert sind, denn das sind die Voraussetzungen, dass sie angenommen werden.
Heißt es, dass die Volkshochschulen künftig mehr Geld bekommen, dass sie das gar nicht durchreichen müssen, was sie steuerlich draufschlagen müssen? Oder welche Versprechen können Sie den Volkshochschulen da künftig machen?
Das müsste die Konsequenz sein.
Ich mache keine Versprechen, das muss man dann halt prüfen. Aber wie gesagt, wir wollen ja gucken, dass die Umsatzsteuer erst gar nicht anfällt für die Kurse. Die wollen wir ja eigentlich gar nicht in dieser Gesetzesvorgabe von Europa in nationales Recht mit umsetzen, sondern wir wollen halt gucken, dass wir im nationalen Recht das so beibehalten, wie wir das bisher haben. Das ist ja unser Ansatz.
Da ist ja leider noch nichts erkennbar, wie das dann aussehen soll. Es wären in Baden-Württemberg 2 Millionen Menschen betroffen, nach Berechnungen des Volkshochschulverbandes, die dann 19% mehr bezahlen. Die Studiengebühren werden abgeschafft. Es wird über gebührenfreie Kitas diskutiert. Und genau dort, wo sich Menschen dann aus Eigeninitiative auf den Weg machen, sich zu bilden, wird die Bremse hier reingehauen.
Das wollen wir ja nicht. Wir wollen, wie gesagt, die Umsatzsteuerbefreiung weiter haben für alle Bildungsbereiche, weil uns das auch wichtig ist, dass wir ein offenes und allen Bevölkerungsgruppen zugängliches System im Bereich des lebensbegleitenden Lernens haben. Und das brauchen wir heute auch.
Da gibt es aber noch keinerlei Schritte jetzt. Also
wir haben morgen nochmal ein Abstimmungsgespräch zwischen den Berichterstattern aus den verschiedenen Bereichen. Also morgen treffen dann nochmal die Vertretung der Bildungspolitik zusammen mit den aus dem Bereich Steuern und Finanzen. Und da werden wir das besprechen, wie wir das hinbekommen, rechtskonform hinbekommen, dass eben die Weiterbildungsangebote nicht verteuert werden.
Ist der Termin morgen vielleicht auch deswegen gesetzt, weil die Sommerpause vorbei ist und alle mal wieder hinhören und schauen, was die Bundesregierung da noch vielleicht kurz vor der Sommerpause auf den Weg gebracht hat? Frau Mannes, haben Sie die Reaktionen auf diesen Entwurf unterschätzt?
Nee, wir Bildungspolitiker haben vor der Sommerpause schon praktisch angemeldet, dass es da nochmal Nachbesserungsbedarf gibt. Und dem wurde auch stattgegeben, weil man gesagt hat, ja, wir machen da nochmal Runden und wir schauen uns das auch gemeinsam nochmal an. Und wir prüfen auch nochmal, wie man den Interessen nicht nur von uns Bildungspolitikern, sondern ja weit darüber hinaus ausreichend entgegenkommen kann. Also dieses Angebot hatten wir ja vor der Sommerpause schon. Also mit von Durchpeitschen kann man da eigentlich nicht reden.
Und es sollte auch unbedingt noch um die Frage gehen, weshalb privatrechtlich organisierte Weiterbildungsträger anders behandelt werden als die öffentlich-rechtlichen. Denn da sieht das EU-Recht ja auch keinen Grund dafür vor, dass das so sein müsste.
Frau Moritz, das müssen Sie noch mal ein bisschen ausführen. Welches Problem sprechen Sie damit konkret an?
Offensichtlich ist vorgesehen, dass privatrechtlich organisierte Weiterbildungsträger auf jeden Fall der Umsatzsteuerpflicht unterliegen und deshalb auch anders behandelt werden sollen als die öffentlich-rechtlichen. Das sind die öffentlich-rechtlichen, sind die Volkshochschulen. Und nach EU-Recht wird auch diese Unterscheidung nicht verlangt, dass die Weiterbildungsträger im privatrechtlichen Bereich auf jeden Fall die Umsatzsteuer zahlen müssten.
Frau Mannes, nehmen Sie mit auf Ihre Liste morgen?
Ja, wobei wir natürlich nach der bisherigen Regelung auch die Regelung haben, dass bisher nach dem Paragraphen 4 Nummer 22 Umsatzsteuergesetz steuerfrei alle Vorträge, Kurse und andere Veranstaltungen wissenschaftlicher oder belehrender Art, nennen die das da, sind, die von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, von Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien, von Volkshochschulen oder von Einrichtungen, die gemeinnützigen Zwecken oder dem Zweck eines Berufsverbandes dienen, durchgeführt werden, wenn die Einnahmen überwiegend zur Deckung der Kosten verwendet werden. Also das haben wir ja jetzt schon im Umsatzsteuerrecht so geregelt.
Ja, das stellt sie halt dann nochmals schlechter, die privatrechtlich organisierten Weiterbildungsträger. Und die Angebote werden ja sehr wohl auch vielfältig genutzt.
Richtig, das ist richtig. Und deshalb wollen wir, ich wiederhole mich da, keine Verschlechterung des Umsatzsteuerrechts in der Hinsicht, wie wir es jetzt haben. Also wir wollen im Prinzip ja auf diesem Status quo verbleiben. Das ist ja, sage ich mal, unser Ziel.
Astrid Mannes von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und Doro Moritz von der GEW Baden-Württemberg waren das im Streitgespräch zur viel diskutierten Besteuerung von Volkshochschulkursen und anderer Weiterbildungsträger. Gestern haben wir ja hier in Campus und Karriere den OECD-Bericht zur höheren Bildung im internationalen Vergleich vorgestellt. Die statistischen Ämter des Bundes und der Länder haben sich den Daten noch einmal speziell gewidmet und heute ihre Auswertung zum Ländervergleich vorgestellt. Einzelheiten von Vera Wolfskämpf.
Der Trend zum Studium geht weiter, aber auch Ausbildungen zum Meister, zur Technikerin oder zum Erzieher sind beliebt. Eine solche hochqualifizierende Bildung haben 2017 60% eines Altersjahrgangs begonnen. Gut 10 Jahre zuvor waren es noch 43%. Christel Figener, Präsidentin des Hessischen Statistischen Landesamtes.
Sie erwerben hohe berufliche und akademische Qualifikationen. Das erscheint den Menschen in unserem Land so attraktiv wie nie. In allen Bundesländern beginnen immer mehr Menschen hochqualifizierende Bildungsgänge.
Allerdings unterscheiden sich diese Anfängerquoten nach Bundesländern. Berlin liegt vorn mit 92%, was auch an vielen internationalen Studierenden und Zuzug aus anderen Bundesländern liegt. Ebenso profitieren davon Bremen und Hamburg, wo überdurchschnittlich viele Menschen ein Studium oder eine höhere Ausbildung anfangen. Dagegen landen Niedersachsen und Schleswig-Holstein auf den hinteren Plätzen. Christel Figener vom Hessischen Statistischen Landesamt.
Es liegt auch daran, wo Studienangebote sind, wo gute Universitäten sind, wo Leute denken, sie könnten in einer attraktiven Stadt leben. Also es hat viele Gründe.
Unterschiedlich ist dann auch, wo die Menschen welchen Bildungsgrad haben. In Berlin und Hamburg gibt es überdurchschnittlich viele Hochqualifizierte. In Bremen und Nordrhein-Westfalen besonders viele Geringqualifizierte. In fast allen Bundesländern setzt sich die Entwicklung fort, dass junge Frauen besser ausgebildet sind als junge Männer. Auch bei Jung und Alt gibt es Unterschiede. In den westlichen Bundesländern und Stadtstaaten haben die Jüngeren höhere Abschlüsse als die Älteren. In vielen östlichen Ländern ist es andersherum, was die Statistiker auf hochwertige Bildungsabschlüsse der DDR zurückführen. Auf jeden Fall lohnt sich Bildung, sagt Christel Figener.
Blickt man auf den Arbeitsmarkt, bestätigt sich, gut ausgebildete Menschen werden gebraucht. Die Erwerbslosigkeit in Deutschland ist für alle Qualifikationsniveaus deutlich stärker zurückgegangen als in der OECD insgesamt. Und bei den Hochqualifizierten beträgt sie weniger als 2%.
Dabei geht die Spanne in den Bundesländern kaum auseinander. Die Quote liegt überall zwischen 1% und 3%. Ein ganz anderes Bild zeigt sich bei den Geringqualifizierten. Da unterscheidet sich das Risiko für Erwerbslosigkeit deutlich nach den Bundesländern, so der Präsident des Statistischen Bundesamtes Georg Thiel.
Im Jahr 2018 reichte die Quote von 5% in Bayern bis zu 20% in Sachsen-Anhalt. Interessant ist der Ost-West-Vergleich. Hier zeigt sich, dass Geringqualifizierte in den westlichen Ländern weitaus eher Arbeit finden als in den östlichen Flächenländern und Berlin.
Gründe dafür nennt das Statistische Bundesamt nicht. Der Bildungsgrad wird insgesamt steigen, prognostiziert Georg Thiel. Zwar bleibe Deutschland das Land der Techniker und Ingenieurinnen, aber es brauche mehr als nur Mathe, Naturwissenschaften und so weiter, also die MINT-Fächer.
Jenseits auf einer Fokussierung auf die MINT-Fächer braucht es hohe Qualifikationen, zum Beispiel im Erziehungsbereich, in der Gesundheit und der Pflege.
Das sei mit Blick auf eine zunehmend digitale und alternde Gesellschaft nötig.
Und nach diesen vielen Zahlen noch eine aus dem Ländle. In Baden-Württemberg werden nach dem Ferienende etwas mehr als 100.000 Schülerinnen und Schüler eingeschult. Und wie prägend dieses Ereignis sein kann und wie es manchem Erwachsenen noch in Erinnerung bleibt, zeigt diese kleine Umfrage von Afanasia Zwick.
Ich weiß heute noch, was meine Schultüte war tatsächlich. Es war ein Elefant. Den habe ich mit meiner Mama selber gebastelt. Und ich weiß selbst heute noch, was drin war. Also für mich war das ein sehr, sehr schöner Tag. Die ganze Familie dabei, wie sich das gehört.
Bei mir war es eigentlich so, dass ich in so ein altes Schulgebäude gekommen bin. Dann mussten wir uns alle aufstellen. Dann wurden Bilder gemacht von uns. Und jeder hatte dann so eine Sonne oben, wo dann unser Name drauf stand.
Ich weiß noch, dass ich sauer war, dass ich keinen Scout-Ranzen bekommen hatte. Sondern noch so einen gelben Lederschulranzen. Und alle hatten Scout. Denn der kam damals 1960. 76 war der so ganz neu.
Ich erinnere mich an eine gelb-schwarze Kappe, die ich getragen habe, die mir geholfen hat, im Straßenverkehr gut erkannt zu werden.
Meine Lehrerin, die hatte selbst einen Sohn und die hat dann ihren Sohn eingeschult und wir hatten dann eine Vertretungslehrerin am ersten Schultag. Und ich fand es halt nicht so gut, dass meine eigene Lehrerin halt nicht da war. Weil man eigentlich die Lehrerin braucht ja, wenn man so 6 Jahre alt ist, wenn man eingeschult wird. Weil man das Gefühl haben will, dass die Lehrerin immer für einen da ist.
Ich wusste, dass ich total gerne Hausaufgaben aufbekommen hätte am ersten Tag. Das Gebäude war bei mir die damalige Westend-Volksschule. Da hieß es noch Volksschule und wurde später erst umbezeichnet zur Grundschule.
Ich bin auf eine englische Schule gegangen und habe da noch kein Wort Englisch gekonnt und es war alles ein bisschen gruselig. Das war eine andere Welt. Ich wusste nicht, wie ich mit anderen kommunizieren soll. Aber es ging tatsächlich dann schnell und ich habe sehr schnell neue Freunde kennengelernt, die ich immer noch habe. Also ist für mich auch ein sehr schöner Tag gewesen.
Es war ein Sommertag, daran kann ich mich erinnern. Und ich war total traurig, dass mein Vater nicht kommen konnte, weil er arbeiten musste. Dafür war aber Oma, Opa und meine Mutter waren da. Und wir sind danach noch zum Essen gegangen, das weiß ich noch.
Einen Fuchs hatten wir als Klassenmaskottchen. Also so ein Klassenmaskottchen hat es schon erleichtert, weil man hatte einfach was, womit man die anderen auch kennenlernen konnte. Es war auch gerade was zum in Kontakt treten.
Es war eigentlich ein sehr schöner Tag, der zweite Tag. Ich weiß nur, dass die Schule halt richtig gestartet hat, auch mit den Hausaufgaben. Und ich mir dann so dachte, na toll, ich will wieder den ersten Tag haben.
Ja, und eine Erinnerung an den ersten Schultag möchte ich Ihnen gar nicht vorenthalten. Eine Erinnerung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Der sei nämlich ziemlich entsetzt gewesen, hat er gesagt in einem Interview mit der Nürnberger Zeitung, als mir meine Mutter am Abend sagte, ich müsse am nächsten Tag wieder hin. Dabei sei er der Meinung gewesen, einmal in die Schule zu gehen, das reiche. Trotz Attentate, trotz Amokläufe in den USA tut sich vergleichsweise wenig im Rahmen der liberalen Waffengesetze.
Campus und Karriere. International.
Aber der Druck, Schulen und Kinder vor Waffengewalt zu schützen, wächst auch für konservative Politiker. Viele von ihnen wollen aber der Waffenlobby treu bleiben und sie haben einen politischen Ausweg gefunden. Großzügige Investitionen in die Schulpsychologie. Wie kommen diese Maßnahmen an? Susanna Capelluto hat sich umgehört.
Brian Kemp ist der republikanische Gouverneur im südlichen Bundesstaat Georgia. Er ist auch ein Freund der National Rifle Association, Amerikas größter Waffenlobby. Doch er will seine Schulen besser absichern, nicht nur mit Zäunen und Sicherheitstüren, sondern auch mit Psychologen. Das sagte er in einer Rede vor dem Landtag.
These professionals will engage with struggling students.
Diese Fachkräfte werden sich mit schwierigen Schülern auseinandersetzen, um aggressives und störendes Verhalten zu verhindern, sagt er. Mehr als 8 Millionen Dollar will er in ein Programm investieren, das privaten Psychologen erlaubt, ihre jungen Patienten direkt in der Schule zu behandeln. An der Pine Street Schule in einem Vorort von Atlanta gibt es seit 3 Jahren bereits ein Pilotprojekt mit der Psychologin Marilyn Harris. 20 Stunden pro Woche ist sie hier, statt in ihrer Privatpraxis.
Because when you come into the school setting, you can see the child in real life.
Wenn man in der Schule ist, sieht man die Kinder im wahren Leben, sagt sie. Man sieht sie im Klassenzimmer und sie können einem nichts vormachen, denn sie kann auch direkt mit dem Lehrpersonal sprechen. Ihre Patienten sind die Schüler mit psychischen Problemen, die mehr als einen Sozialarbeiter benötigen. Sie hat etwa 20 Patienten hier, darunter auch David Myers Tochter Kayla.
With my child, she is extremely special needs. She's on her 4th hospitalization for psychotic episodes.
Seine Tochter braucht viel Betreuung. Sie hat Psychosen, für die sie bereits 4-mal stationär behandelt werden musste. Er sagt, es sei ein Luxus, dass eine Psychologin jetzt seine Tochter in der Schule betreut. Denn es war schwierig, regelmäßig in eine Privatpraxis zu kommen. Er sei beruflich viel unterwegs und so hat Kayla oft Therapietermine verpasst. Und deshalb begrüßt Mayo die extra Gelder, die zur Behandlung seiner Tochter an der Schule beitragen. Es ist ihm egal, dass sie im Rahmen der Schulsicherheit investiert werden. Und Schulleiterin Kim Fier sagt auch, die Psychologen sind nicht nur dazu da, um ihre Schule vor Attentaten zu sichern.
School safety is about climate and how a child feels when they come to school. I think we jump to conclusions.
Bei der Schulsicherheit geht es um das Klima und darum, wie sich ein Kind in der Schule fühlt, sagt sie. Oft denkt man, Sicherheit sei durch Drills und Übungen gewährleistet, aber die Realität ist, dass Sicherheit auch eine Geisteshaltung sei. Seit dem Massaker an der Parkland-Schule in Florida letztes Jahr wird mehr in die psychologische Betreuung von Schülern investiert, von Texas bis Virginia und auch in Minnesota wird jetzt mehr für die Schulpsychologie ausgegeben. Sogar Donald Trumps Administration investiert in ein Pilotprojekt in Florida, das mehr Therapeuten ausbildet und an unterprivilegierte Schulen schickt. Aber kein Geld kann den nächsten Amokläufer oder Attentäter abhalten, sagt Dr. Gene Bresson. Er ist Professor für Psychiatrie an der Harvard Medical School. Psychologen sollen nicht für die Schulsicherheit verantwortlich gemacht werden, sagt er.
You can't predict which kids who have all of the possible risk factors for becoming school shooters. You can't predict which one.
Man kann nicht vorhersagen, welche Kinder mit all den verschiedenen Risikofaktoren Schulattentäter werden, sagt er. Millionen von Kindern machen Erfahrungen mit Aggression, Trauma und Isolation. Man kann nicht vorhersagen, welches Kind eine Waffe in die Hand nimmt und Schreckliches tut. Und wann immer etwas Schreckliches an Schulen passiert, suchen Republikaner wie auch Präsident Trump eher auf psychologischen Wegen eine Lösung. Denn politisch können sie Waffengesetze nicht antasten, meint Jen Jordan. Sie ist eine Demokratin im Parlament im US-Bundesstaat Georgia.
You're not gonna be able to have a comprehensive look at solving the problem if you're just not even gonna talk about weapons.
Man werde nicht in der Lage sein, das Problem umfassend zu lösen, meint sie, wenn man nicht einmal über Waffen spricht. Republikaner wollen das Thema Waffenkontrolle nicht einmal in Erwägung ziehen.
We think there needs to be a very serious conversation about what we could do related to the easy availability of weapons of war. In the hands of kids.
Es muss ein sehr ernstes Gespräch darüber geführt werden, was man tun kann, um die leichte Verfügbarkeit von Kriegswaffen in den Händen von Kindern zu verhindern, fordert Jen Jordan.
Und das war's von uns. Hier geht's gleich weiter mit Corso Kunst und Pop und darin ein Gespräch zur Ausstellung No Photos on the Dance Floor. Am Mikrofon von Campus und Karriere war Regina Brinkmann. Schönen Radionachmittag wünsche ich Ihnen noch.